NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Claudia Dammann, guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Die SPD präsentiert sich auf ihrem Bundesparteitag in Berlin machtbewusst und kämpferisch. Altkanzler Helmut Schmidt warnt in seiner Rede vor dem Scheitern der EU und vor Deutschlands Isolation. Die Piraten wollen keine reine Internetpartei mehr sein und nehmen bei ihrem Bundesparteitag in Offenbach Kurs auf die nächste Bundestagswahl. Dazu auch unser Kommentar. Der Iran meldet den Abschuss einer US-Drohne. Wir berichten über die Wahlen in gleich drei Ländern. In Russland wie auch in Slowenien und Kroatien wurde heute ein neues Parlament gewählt. Die Bombenentschärfung in Koblenz ist geglückt. Und am Schluss der Sendung geht es bei uns um das Wichtigste vom Sport an diesem Sonntag. Nach der bitteren Schlappe bei der letzten Bundestagswahl hat sich die Situation der SPD mittlerweile stabilisiert. In Umfragen liegt die Partei bei rund 30%. Vor diesem Hintergrund treffen sich ab heute die Delegierten der SPD zu ihrem dreitägigen Bundesparteitag in Berlin. Der Parteitag soll laut SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles der Startschuss für die Regierungsübernahme 2013 sein. Um ein Thema soll es dabei aber nach dem Willen der Parteispitze auf keinen Fall gehen. Um die sogenannte K-Frage. Also um die Frage, wer aus der Troika, Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat antreten wird. Unabhängig von dieser Personaldiskussion sind durchaus heftige inhaltliche Debatten zu erwarten. Die Partei Linke fordert zum Beispiel eine Reichensteuer. Die SPD-Führung ist strikt dagegen. Zum Auftakt des Parteitags hat Altkanzler Helmut Schmidt eine umjubelte Rede gehalten. Aus Berlin, Bettina Nutz.
Einer für alle, alle für einen.
Ein selbstloser, noch nicht Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier, einer der drei SPD-Musketiere, die sich anschicken, am Zaun des Kanzleramts zu rütteln. Nein, so hat er diesen Satz natürlich nicht gemeint. Es ging ihm und der Partei heute um Europa, um die Krise.
Aber entscheidend ist, dass wir sagen, liebe Genossinnen und Genossen, wir europäischen Völker, wir lassen uns von den Märkten nicht auseinandertreiben. Einer für alle, alle für einen.
Europäische Solidarität, das war das Thema des Frank-Walter Steinmeier. Damit wollte sich der Ex-Außenminister, aber auch der Ex-Kanzlerkandidat heute präsentieren, vor dem SPD-Parteitag 2 Jahre nach einer 23%-Wahlkatastrophe, für die er mit verantwortlich zeichnet. Jetzt schien das vergessen, die Delegierten jubelten. Steinmeier hatte aber auch die beste Einleitung zum Thema oder besser gesagt den besten Mentor Europas als Vorredner und vorläufigen Höhepunkt. Helmut Schmidt, Altkanzler, heute einfacher, politikinteressierter Sozi, wie er von sich selber sagt. Nach 13 Jahren Parteitagsabstinenz ergriff er heute das Wort. Schmidt warnte vor nationalen Alleingängen, gar vor einem neuen deutschen Führungsanspruch. Der Regierung Merkel las er indirekt, doch nicht minder deutlich, die Leviten.
Wenn aber ein Deutschnationaler zu verstehen gibt, heute und künftig werde in Europa Deutsch gesprochen, wenn ein anderer meint, europäische Transferunion müsse er verhüten, dann ist das alles bloß schädliche deutschnationale Kraftmeierei.
Der 92-Jährige sprach mehr als eine Stunde mit eindringlichen Worten vor den Delegierten, forderte europäische Solidarität gerade mit den jetzt Schwachen ein, will sagen, das gemeinsame Schultern auch der Schuldenlast.
Zwangsläufig wird auch eine gemeinsame Verschuldung unvermeidlich werden. Und wir Deutschen dürfen uns dem nicht national-egoistisch versagen.
Minutenlanger Applaus, Standing Ovations begleiteten den Altkanzler zurück ins Plenum und zu seiner ersten Zigarette nach dem Auftritt, einem Auftakt nach Maß für die Parteitagsregie. Andere Sozialdemokraten müssen erst noch an die Spitze gelangen, bevor sie zur lebenden Legende werden. Helmut Schmidt half heute nicht dabei. Die K-Frage blieb ausgeklammert. Kein Wort von ihm zu seinem Favoriten für einen SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Einer für alle, alle für einen, bedeutete heute in den Worten von Frank-Walter Steinmeier.
Wir leben in einer Zeit der Entscheidungen und wir wollen diese Zeit gestalten, nicht aus der Opposition, sondern aus der Regierung. Aber dafür muss ein Sozialdemokrat ins Kanzleramt. Daran wollen wir arbeiten die nächsten 2 Jahre und das gemeinsam. Herzlichen Dank.
So kann es eben auch klingen, wenn einer sagt, ich will da rein, ins Kanzleramt natürlich.
Das war aus Berlin Bettina Nutz. Und noch eine Partei hat sich heute zu einem Bundesparteitag getroffen, die Piratenpartei, die bei der Berlin-Wahl im September mit einem sensationellen Ergebnis zum ersten Mal in ein Landesparlament gekommen ist. Bislang haben sich die Piraten fast ausschließlich mit digitalen Themen beschäftigt. Bei ihrem Treffen in Offenbach hat sich die Partei an diesem Wochenende nun inhaltlich breiter aufgestellt. Nach wie vor gehören aber Basisdemokratie und Transparenz zu den wesentlichen Prinzipien der Piraten. Aus Offenbach, Henrik Burs.
Ein Pirat muss surfen können. Damit die rund 1300 Teilnehmer des Bundesparteitags der Piraten bequem ins Internet gehen konnten, war viel Handarbeit nötig. Insgesamt 5 Kilometer Netzwerkkabel quer durch die Stadthalle Offenbach. Der hessische Pirat Kai Möller hat mit seinem Team für die Vernetzung gesorgt.
Wir arbeiten ja auch hauptsächlich mit dem Internet und deshalb nutzen wir das auch so intensiv auf Parteitagen. Wir kommunizieren so still miteinander, ohne den Parteitag letztendlich zu stören. Deshalb ist es auch essentiell letztendlich.
Inhaltlich wollten die Piraten an diesem Wochenende zeigen, dass sie nicht auf der Leitung stehen, sondern politische Avantgarde sind. Dabei ist das noch junge Parteiprogramm um einige Bausteine erweitert worden. Im Mittelpunkt die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Jeder Bürger, egal ob er arbeitet oder nicht, soll dieses Geld vom Staat bekommen. Den Piraten ist bewusst, dass das nicht über Nacht klappen kann. Wo soll das Geld herkommen? Wie viel würde jeder erhalten. Dafür sollen mehrere Modelle durchgerechnet werden. Die bundespolitische Geschäftsführerin der Piraten, Marina Weißband, findet, der in Offenbach eingeschlagene Kurs ist richtig.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der immer weniger Arbeitsplätze gebraucht werden, weil immer intelligentere Computer, weil immer intelligentere Systeme teilweise Arbeit übernehmen. Deshalb ist das Grundeinkommen ein Weg, den Begriff der Arbeit neu zu definieren. Wir bezeichnen also nicht nur das als Arbeit, wo Geld drin steckt, sondern wir bezeichnen alles als Arbeit, was für die Gesellschaft nützlich ist.
Das klang für viele Beobachter nach einem Linksschwenk der Piraten, zumal sie sich auch für einen Mindestlohn als Übergangslösung aussprachen. Die Parteiführung hält nichts von politischen Links-Rechts-Zuordnungen. Im Industriezeitalter sei es um Arbeitskraft und deren Verteilung gegangen. Heute, in der Informationsära, gehe es um Wissen als produktive Kraft. Liberal ist für den Parteivorsitzenden Sebastian Nerz die Lieblingsbeschreibung für seine Bewegung.
Insgesamt hat die Piratenpartei in diesem Parteitag bereits ihren Prozess fortgesetzt, sich ein liberales Programm zu geben, mit dem wir tatsächlich weitere Felder abdecken können, mit dem wir neue Themen bearbeiten können. Und wir sehen uns hier auch auf einer sehr guten Richtung, um 2012 dann tatsächlich unser Wahlprogramm, unser erweitertes Grundsatzprogramm für die Bundestagswahl in Gang zu setzen.
Zu den Beschlüssen vom Wochenende gehört auch der Ruf nach einer stärkeren Trennung von Kirche und Staat. Die öffentliche Hand soll etwa keine Steuern mehr für die christlichen Kirchen eintreiben. Busse und regionale Bahnen sollen für die Benutzer kostenlos werden. Zudem wollen die Piraten eine liberalere Drogenpolitik. In der Europapolitik kritisierten sie, dass der Rettungsschirm für den Euro undemokratisch zustande gekommen sei. Das Credo des Berliner Landeschefs Gerhard Anger passt aus Piratensicht auch auf diesen Punkt.
Wir müssen nicht mehr Demokratie wagen, wir müssen Demokratie wagen. Dankeschön.
Selbstbewusst gehen die Parteiführung und große Teile der Basis in die kommenden Monate. Bis zu den nächsten größeren Wahlen ist noch Zeit. Der Parteitag in Offenbach ist für die Piraten ein gelungener Meilenstein, aber tatsächlich auch nur eine Zwischenetappe.
Soweit aus Offenbach, Henrik Burs. Auf ihrer Homepage wirbt die Piratenpartei mit einem Plakat aus ihrem Berliner Wahlkampf. Darauf ist der Slogan zu lesen: Wir sind die mit den Fragen. Ihr seid die mit den Antworten. Mit dem selbstbewussten Ziel vor Augen, in den nächsten Bundestag einziehen zu wollen, haben die Piraten auf ihrem Parteitag aber sehr wohl nach Antworten gesucht. Und zwar auf solche politisch brandaktuellen Fragen wie ihre piratige, wie sie es nennen, Position zur Finanztransaktionssteuer und zu ihrem piratigen Umgang mit der Eurokrise. Der Offenbacher Parteitag hat klargemacht, die Piraten sind eine ernstzunehmende Konkurrenz für alle etablierten Parteien in Deutschland. Und klar ist auch, die Piraten sind keine Systemveränderer. Ein Kommentar aus Offenbach von Daniel Bauer.
Die Piratenpartei hatte sich in Offenbach getroffen, um erwachsen zu werden. Auf dem Bundesparteitag wurde klar, sie steckt noch mitten in der Pubertät. Mit allen Vor- und Nachteilen. Es wurde leidenschaftlich und kontrovers debattiert über Sozial-, Wirtschafts- und Europapolitik. Die Lust auf Gestaltung war spürbar in der Stadthalle. Und mit ihrer Internetkompetenz hat die Partei immer noch ein starkes Thema, das vor allem junge Wähler anspricht. Hier ist man inzwischen so souverän positioniert, dass man über Internetthemen kaum noch diskutiert hat. Das Thema steht, ist kommuniziert und kommt an. Bei fast allen anderen Themen wirken die Piraten allerdings noch wie ein Teenager im Klamottenladen. Welche Marke gerade angesagt ist, welches Shirt die eigene Individualität ausdrückt, alles wahnsinnig wichtige Fragen, die sich aber auch schnell über Nacht ändern können. Viele Piraten waren gekommen, weil ihnen die Grünen inzwischen zu konservativ sind. Andere waren da, weil ihnen die FDP nicht mehr liberal genug ist. Und so wurde dann ein bedingungsloses Grundeinkommen genauso beschlossen wie die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Industrie- und Handelskammern, um Selbstständigen mehr Freiheit zu geben. Die noch deutlichere Trennung von Kirche und Staat steht jetzt genauso im Parteiprogramm wie die Legalisierung von Drogen. Und ein vereintes Europa begrüßt man, fordert aber mehr Mitbestimmung der Bürger. Das ergibt noch kein klares Bild einer Partei. Der viel zitierte innere Kompass kreiselt bei den Piraten noch gewaltig. Fragt man, wo sie sich im politischen Koordinatensystem einordnen, sagen viele, wir sind weder links noch rechts, sondern einfach vorne. Das ist ein schöner Slogan, mit dem man die ein oder andere Wahl bestreiten kann. Eine Partei hält das auf Dauer nicht zusammen. Immerhin kristallisiert sich mit der bundespolitischen Geschäftsführerin Marina Weißband eine Führungspersönlichkeit heraus, die die Piraten hinter sich versammeln könnte. Auch weil sie programmatische Festlegungen bislang erfolgreich vermeidet. Attraktiv, intelligent und eloquent wird sie bei vielen schon als kommende Vorsitzende gehandelt. Mit ihr als Gesicht der Partei würde man das Image der männerlastigen Internetbewegung los. Und sie könnte ablenken von der Selbstfindung einer Partei, die da noch einiges vor sich hat.
Das war ein Kommentar von Daniel Bauer für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein ziemlich großes Wort verwendet Bundesfamilienministerin Christina Schröder, CDU, für den Streit, der jetzt zwischen den Unionsparteien über das Betreuungsgeld ausgebrochen ist. Schröder bezeichnet die Diskussion in einem aktuellen Zeitungsinterview als sinnlosen Kulturkampf. Den will die Ministerin möglichst schnell beenden und lässt derzeit in ihrem Haus einen Gesetzentwurf zum Betreuungsgeld erarbeiten. Jörg Brandscheid in Berlin zu den Hintergründen der unionsinternen Auseinandersetzung um das Betreuungsgeld.
Eigentlich will Christina Schröder bei der konkreten Ausgestaltung des Betreuungsgeldes relativ geräuschlos vorankommen. So jedenfalls hat es die Bundesfamilienministerin gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung formuliert. Bis zum Frühjahr soll der Gesetzentwurf stehen, doch die unionsinterne Debatte über die Details ist alles andere als geräuschlos. Einig ist man sich lediglich darin, dass auch berufstätige Eltern Betreuungsgeld bekommen sollen. Die CSU will es jedoch nur dann auszahlen, wenn die Familien keinen staatlich geförderten Krippenplatz in Anspruch nehmen. Vor allem deshalb spricht die Opposition von einer Fernhalte- oder Herdprämie. Von einem sinnlosen Kulturkampf spricht die Ministerin. Die CDU-Politikerin liebäugelt mit dem Thüringer Modell. Dort erhalten Eltern das sogenannte Erziehungsgeld auch dann, wenn ihre Kinder bis zu 5 Stunden täglich in einer Kita betreut werden. Sie wolle verhindern, dass Teilzeitbeschäftigte gegen Hausfrauen ausgespielt würden, erklärte Schröder. Ohnehin sind längst nicht alle Frauen in der Union hellauf begeistert vom Betreuungsgeld. So hatte die CDU-Frauenunion vor falschen Anreizen gewarnt und befürchtet, dass das Geld nicht bei den Kindern ankommt. Sie hatte Gutscheine statt Bargeldzahlung gefordert, was die CSU vehement ablehnt. Durchsetzen konnten sich die CDU-Frauen offenbar mit ihrer Forderung, Erziehungsleistungen stärker bei der Rentenberechnung anzuerkennen. Dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel zufolge hat Unionsfraktionschef Volker Kauder diesem Vorhaben zugestimmt und damit auch die breite Mehrheit zum Betreuungsgeld gesichert. Doch an der Finanzierung der Rentenerhöhung entfacht sich in der Union bereits die nächste Debatte. Es geht um Milliardenbeträge. Kauder will die Rentenkasse damit nicht zusätzlich belasten, heißt es. Das allerdings hat Arbeitsministerin von der Leyen mit ihrem Etat auch nicht vor. Sie fordert eine zusätzliche Finanzierung. Dagegen wiederum kommen aus der Fraktion Bedenken, die Bundeszuschüsse zur Rente seien heute schon hoch genug, erklärte Fraktionsvize Michael Fuchs. Zur Erinnerung, eigentlich ging es ums Betreuungsgeld. Viel zu tun für die Familienministerin auf der Suche nach einer geräuschlosen Regelung.
Soweit der Bericht von Jörg Brandscheid in Berlin. Und jetzt kommen wir zum Iran und dem hochexplosiven Konflikt zwischen diesem Land auf der einen Seite und den USA sowie der EU auf der anderen Seite. Laut einem Fernsehbericht soll das iranische Militär in einer östlichen Provinz ein unbemanntes Aufklärungsflugzeug der USA abgeschossen haben. Zugleich versucht der Iran, im Streit um verschärfte Sanktionen wegen seines Atomprogramms den Druck auf den Westen aufrechtzuerhalten. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums warnt in diesem Zusammenhang vor drastisch steigenden Ölpreisen, sollten die Europäer wie geplant den Import des Rohstoffes aus dem Iran stoppen. Zur aktuellen Lage meldet sich aus Teheran Reinhard Baumgarten.
Das iranische Militär soll einem Fernsehbericht zufolge im Osten des Landes ein unbemanntes Aufklärungsflugzeug der USA abgeschossen haben. Bei dem Flugobjekt handle es sich um eine Drohne des Typs RQ-170. Das sagte ein namentlich nicht genannter Militärsprecher dem staatlichen Sender El Alam. Iranische Medien haben in den vergangenen Monaten wiederholt über Abschüsse unbemannter Aufklärungsflugzeuge berichtet. Für Verwirrung hatten im Sommer Meldungen gesorgt, bei denen ein zunächst erfolgreich gemeldeter Abschuss wieder heftig dementiert worden war. Angeblich war die Drohne über der noch nicht fertiggestellten Nuklearanlage Fordo im Zentraliran abgeschossen worden. Die iranischen Revolutionsgarden wiesen laut der Nachrichtenagentur Fars diese Berichte jedoch mit dem Hinweis zurück, US-Drohnen könnten nicht in den Luftraum Irans und erst recht nicht bis nach Zentraliran vordringen. Zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben sich die Spannungen in jüngster Zeit verschärft. Washington hatte erst kürzlich gemeinsam mit London neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Der Iran, so die Begründung, arbeite an der Entwicklung von Atomwaffen. Die Regierung in Teheran hat diesen Vorwurf stets zurückgewiesen. Unterdessen drohen sich auch die Spannungen zwischen dem Iran und der EU weiter zuzuspitzen. Das iranische Parlament arbeitet offenbar an einem Maßnahmenkatalog gegen 25 Botschafter und deren Vertreter, die in der vergangenen Woche die Zerstörungen in den britischen Botschaftsgebäuden besichtigt haben. Das berichtet die einflussreiche konservative Abgeordnete Fatima Aliya heute auf ihrer Website. Das Parlament werde nach der einwöchigen Parlamentspause einen Dringlichkeitsantrag auf den Weg bringen, sollten diese Botschafter ihr Verhalten gegenüber der Islamischen Republik nicht ändern. Der Besuch der britischen Botschaftsgebäude sei eine Protestaktion der Diplomaten gewesen, die sich gegen die spontane Demonstration der Studenten gerichtet habe. Bei den mutmaßlich spontanen Studentenprotesten waren die Kanzlei, die Residenz und die Wohngebäude britischer Diplomaten verwüstet worden. Welche Maßnahmen das iranische Parlament gegebenenfalls ergreifen wird, ließ die konservative Abgeordnete Aliya offen. Politische Beobachter schließen nicht aus, dass damit die Herabstufung der diplomatischen Beziehungen zu den betroffenen Ländern gemeint sein könnte. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ramin Mehmonparast, hat in den vergangenen Tagen Großbritanniens EU-Partner wiederholt davor gewarnt, sich im Streit zwischen Teheran und London der Position Großbritanniens anzuschließen. Zwei dem obersten Rechtsgelehrten Ali Khamenei nahestehende hochrangige Geistliche haben die Aktion der Studenten mittlerweile als illegal bezeichnet. Ayatollah Ahmed Khatami verglich die Botschaftserstürmung mit der Besetzung eines fremden Landes, die abzulehnen sei. Groß-Ayatollah Nasser Makarem Shirazi erklärte, die Aktion habe nicht die Erlaubnis Khameneis gehabt.
Aus Teheran war das Reinhard Baumgarten. In Russland ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Der Wahlkampf in diesem flächenmäßig größten Land der Erde wurde ganz eindeutig beherrscht von Putins Partei Einiges Russland. Und der Sieg dieser seiner Partei galt schon vor dem Auszählen der Stimmen als sicher. Die Frage ist nur, wie hoch der Wahlerfolg ausfällt. Oppositionspolitiker und auch die einzige unabhängige russische Wahlbeobachterorganisation Golos haben im Laufe des Tages über Tausende von Verstößen gegen das Wahlrecht berichtet. Übrigens hat Putin die Wahlbeobachter kürzlich als Judas verunglimpft. Zu den Duma-Wahlen aus Moskau, Heide Rasche.
Schon vor Schließung der letzten Wahllokale überschatteten massive Vorwürfe die Parlamentswahl in Russland. Unabhängige Wahlbeobachter und Vertreter der oppositionellen Parteien beklagen zahlreiche Wahlfälschungsversuche. In einem Telefoninterview berichtet der Parlamentsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Partei Gerechtes Russland, Gennadi Gudkov, von seinen Beobachtungen einer Wählergruppe. Das, was heute passiert, kann man nicht als zivilisiert beschreiben, sondern nur mit Schimpfwörtern belegen. Ich komme von einem skandalösen Wahllokal in Moskau ins nächste. Sie sind sowas von verrückt geworden. Entschuldigung für den Ausdruck. Die Leute haben 70 ausgefüllte Stimmzettel für geeintes Russland erhalten. Dann müssen sie zu unterschiedlichen Wahllokalen fahren, in denen sie ihre Wahlberechtigungsscheine und als Parole Straßenbahntickets vorzeigen. Dann dürfen sie einige Stimmzettel einwerfen, wobei sie die Wahlberechtigungsscheine weiter behalten. Von solchen sogenannten Wahlkarussells berichten auch Beobachter anderer Parteien und Bürger aus vielen Städten des Landes. Die einzige unabhängige russische Wahlbeobachterorganisation Golos hat eine Hitliste der Versuche aufgestellt, das Wahlergebnis zugunsten der Regierungspartei Geeintes Russland zu verbessern. An erster Stelle steht dabei nach Golos-Beobachtungen dieses Wahlkarussell. Außerdem wurden nach Golos-Angaben landesweit Wähler unter Druck gesetzt. Ihnen wurde mit Kündigung oder sozialen Nachteilen gedroht, wenn sie ihre Stimmen nicht für geeintes Russland abgeben. Also der Druck auf alle hat sich vervielfacht. Auf die Wähler, auf die Beobachter. Der Druck ist im Vergleich zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2007, 2008 stärker geworden. Lilia Schibanova weiß, wovon sie spricht. Ihre Organisation steht seit Tagen verstärkt unter Druck, weil sie bereits seit September Manipulationsversuche während des Wahlkampfes sammelt und auf einer eigens eingerichteten Internetseite veröffentlicht. Weit über 5.400 waren es bis heute. Einige regierungskritische Internetseiten, darunter auch die von Golos und die des Radiosenders Echo Moskau, waren den ganzen Tag nicht zugänglich. Sie versuchten dennoch, über soziale Netzwerke ihre Informationen zu verbreiten. Umfragen zufolge kann die Regierungspartei Geeintes Russland mit einem Stimmenanteil von etwas mehr als 50% rechnen. Das würde bedeuten, dass sie ihre bisherige Zweidrittelmehrheit verliert. In einem Moskauer Wahllokal argwöhnten einige Wähler, im Zweifelsfall würden die Ergebnisse schon noch passend gemacht. Ich denke, dass die Menschen, die später auszählen, das nicht korrekt machen. Und ich glaube, dass die Beobachter nicht zur Zählung zugelassen werden. Natürlich wird es kein korrektes Wahlergebnis geben, weil die Mehrheit der Wähler zum größten Teil vom Staat abhängig ist. Rentner, Militär und so weiter. Dennoch zeigten sich einige internationale Wahlbeobachter zufrieden mit dem Verlauf des Wahltages, lobten die Abstimmung als ausgesprochen transparent.
Soweit Heide Rasche aus Moskau. Heute gab es noch in zwei anderen Ländern Parlamentswahlen, und zwar in Slowenien und in Kroatien. Slowenien ist bereits Mitglied der EU, Kroatien soll es im Jahr 2013 werden. In beiden Ländern wird nach den heutigen Wahlen mit einem Regierungswechsel gerechnet, wie unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist berichtet.
Die Startbedingungen beider Länder nach dem Zerfall Jugoslawiens waren denkbar unterschiedlich. Kroatien war bis 1995 im Krieg und danach mehr nach innen als nach außen orientiert. Anders Slowenien. Das Land blieb vom blutigen Kampf um die Erbmasse Jugoslawiens fast verschont. Mit der Wirtschaft ging es schnell aufwärts. Slowenien ist längst in der EU. Seit 2004 wird mit dem Euro bezahlt. Inzwischen liegen Slowenien und Kroatien aber fast gleich auf. Wenn nichts schief geht, wird Kroatien 2013 EU-Mitglied. Wie ähnlich sich die beiden anfangs so unterschiedlichen Länder geworden sind, zeigt sich heute bei den Wahlen. Die Bürger setzen hier wie dort auf einen politischen Wechsel in wirtschaftlichen Krisenzeiten. Es zeigen sich aber auch gewisse Unterschiede. In Slowenien dürften bald die Konservativen das Sagen haben, in Kroatien die Sozialdemokraten. Das jedenfalls sagen die Meinungsforscher. Viele Bürger sind aber skeptisch.
Eine Alternative,
ich weiß nicht. Wenn es um Reformen geht, sind alle Parteien gleich ängstlich, meint dieser junge Mann in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana. In Slowenien stürzte die sozialdemokratisch geführte Koalition über ein Sparprogramm, das die kleineren Parteien nicht mittragen wollten. Um die Rentenkassen zu entlasten, sollte das Renteneintrittsalter angehoben werden, wenigstens auf 65 Jahre. Eine Volksabstimmung machte diesen Plan zunichte, die Folge vorgezogene Neuwahlen. Egal, wer Slowenien regieren wird, um Einschnitte kommt keine Regierung herum, warnt Josche Menzinger, der einflussreichste Wirtschaftsanalytiker in Slowenien. Es wurde zu wenig gespart und zu viel auf Kredit ausgegeben und investiert. Dann platzte die Spekulationsblase, das alles rächt sich jetzt. In Kroatien ist die politische Wechselstimmung genauso groß wie in Slowenien, geht aber in die entgegengesetzte Richtung. Jadranka Kosor, Ministerpräsidentin in Kroatien, kämpft um das Überleben ihrer Partei HDZ. Sie haben sich von allen Seiten auf uns eingeschossen. Die Sozialdemokraten wollen, dass wir von der Bühne verschwinden. Aber ohne die HDZ gibt es kein stabiles Kroatien. Kosor hatte dafür gesorgt, dass ihr Vorgänger Ivo Sanader angeklagt wird. Gleichzeitig wird sie von ihren Gegnern aber in Mithaftung für die Fehler der Vergangenheit genommen. Die Staatsanwaltschaft wirft Sanader vor, Privatinteressen mit politischen vermischt zu haben. Inzwischen wird auch gegen die HDZ ermittelt. Sanader gilt aber nach wie vor auch als der große Reformer Kroatiens. Das Land war unter HDZ-Gründer Tudjman politischer Staat und schwelgte in einem autoritären Nationalismus, den Sanader erfolgreich aufgebrochen hatte. Kosors sozialdemokratischer Herausforderer Milanovic könnte von dem Debakel der HDZ profitieren. Mit einem Mitte-Links-Bündnis will er Kroatien 2013 in die EU führen, dort, wo Slowenien schon lange ist.
Soweit Andreas Meyer-Feist zu den Wahlen in Kroatien und Slowenien. Eine gute Nachricht aus Koblenz. Die kürzlich dort im Rhein entdeckte britische Luftbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Nachmittag ohne Zwischenfälle entschärft worden. Wegen dieser Bombenentschärfung war die größte Evakuierungsaktion in der Nachkriegszeit notwendig. Aus Koblenz, Martina Gonser.
Horst Lenz, der Leiter des Kampfmittelräumdienstes, ist erleichtert. Er hatte sich die Entschärfung der Luftmine und der Sprengbombe schwieriger und riskanter vorgestellt.
Nein, da habe ich mich also getäuscht. Ein Glück in die gute Richtung für uns. Da ging also sehr einfach, wieder erwarten. Und ich bin also sehr froh, dass es so gekommen ist. Wenn das also im Wald gewesen wäre, denke ich mir mal, wäre das eine Sache von 1,5 Stunden und gut wäre, ja.
Weil bei den Vorarbeiten und beim Entschärfen selbst im Wasser gearbeitet werden musste, war offensichtlich das größte Problem, nicht auf den glitschigen Steinen auszurutschen.
Ist jetzt also alles fürchterlich glatt dort. Besteht also ein großes Risiko, dass man fällt und man sich also schnell ein Bein gebrochen hat oder wenn es noch schlimmer ist.
Die Experten des Kampfmittelräumdienstes hatten ursprünglich damit gerechnet, dass die Sprengbombe die größten Probleme machen könnte, weil sie schon in sehr schlechtem Zustand der Boden halb abgelöst war. Sie war aber schließlich viel leichter zu entschärfen, ebenfalls wie die wesentlich schwerere Luftmine. Die wird derzeit aus dem Rhein geborgen und auf ein Kranschiff verladen. Auf dasselbe Schiff, das schon in den Vortagen riesige Sandsäcke herbeigeschafft hat, um einen Damm um die Luftmine aufzubauen. Am Morgen wurde das Wasser abgepumpt, bevor die Männer vom Kampfmittelräumdienst mit ihrer Arbeit beginnen konnten. Der Knall, der bei der kontrollierten Sprengung des Tarnnebelfasses zu hören war, signalisierte das glückliche Ende der ganzen Entschärfungsaktion. Der gesamte Zugverkehr links und rechts des Rheins war während dieser Zeit eingestellt, ebenso der Schiffsverkehr. Der Autoverkehr wurde großräumig umgeleitet, die großen Einfallstraßen waren gesperrt. Die Koblenzer, die im Evakuierungsgebiet wohnen, mussten schon sehr früh aus ihren Wohnungen. Bis 9 Uhr mussten alle im Umkreis von 1,8 Kilometern um die Bombe weg sein. Ältere Leute wurden vom Deutschen Roten Kreuz abgeholt. Die meisten verbrachten den Tag außerhalb von Koblenz oder in anderen Stadtteilen bei Freunden oder auf Weihnachtsmärkten in der Region. Andere, die gar nicht wussten, wohin, konnten in Notunterkünfte. Vorsichtshalber hatten die meisten Evakuierten, die in unmittelbarer Nähe zur Luftmine wohnen, wichtige Dokumente und Versicherungsunterlagen eingepackt. Sie sind jetzt erleichtert, dass alles gut gegangen ist.
Natürlich, man hat ein bisschen Bedenken und so, das stimmt schon. Aber jetzt sind wir erleichtert, dass wir auch wieder nach Hause gehen können.
Ja, Gott sei Dank. Die Angst war schon da, ne?
Und Gott sei Dank ist nichts passiert, das ist wichtig, gell?
Viele hatten sich aber nicht nur um ihr Haus und ihr Hab und Gut, sondern auch um die 10 Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes Sorgen gemacht.
Das war aus Koblenz Martina Gonser. Und damit kommen wir zum Sport. Es geht um die erste Fußball-Bundesliga und um Wintersport. Frage an meine Kollegin Mara Kühner-Tellmann. Wie ist denn in der ersten Fußball-Bundesliga der Spielstand bei der Begegnung Schalke-Augsburg?
Mitte der zweiten Hälfte steht es da 1:1. Huntelaar brachte die Schalker in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Und nach der Pause glich Mölders zum 1:1 aus. Mit einem Sieg zum Abschluss des 15. Spieltags in der Fußball-Bundesliga könnten die Königsblauen bis auf 3 Punkte an Spitzenreiter Bayern München herankommen. Dafür reicht es aber momentan eben noch nicht. Am Nachmittag kam es zum Duell der Nachbarn im unteren Tabellendrittel. Nürnberg war zu Gast in Hamburg. Trotz Überlegenheit der Franken siegte am Ende der HSV mit 2:0. Rolf-Rainer Gex.
Der 1. FC Nürnberg hatte wahrlich 5 von hochkarätigen Tormöglichkeiten. Dreimal allein war Mittelstürmer Thomas Peckert mit seinem gefährlichen Kopfballspiel dran. Einmal war es Didavi und einmal war es auch noch Esswein, der zwar das Außennetz, den Außenpfosten traf beim HSV, aber nicht ins Tor hinein. Auf der Gegenseite machten die Hamburger alles richtig. Die zuletzt in starker Form befindlichen Paolo Guerrero in der ersten Hälfte und Marcel Janssen mit Linksschuss in der zweiten Halbzeit schossen die beiden Tore zum letztlich verdienten Erfolg des HSV gegen den 1. FC Nürnberg. Den Gästen hatte man zwar die besseren Chancen eingeräumt, aber die eigenen, die eigentlich nicht so zahlreich vorhanden waren, hatte man besser genutzt.
Und damit kletterte der HSV auf Tabellenrang 11 mit nun 17 Punkten. Zum Wintersport. Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Östersund in Schweden hat Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner im Jagdrennen Platz 3 belegt. Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Tora Berger vor Kaisa Mäkäräinen aus Finnland. Bei den Männern siegte der Franzose Martin Fourcade. Andreas Birnbacher landete als bester Deutscher auf Rang 6. Und Weltmeister Erik Frenzel hat beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Lillehammer in Norwegen seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Weltcup-Spitzenreiter Tino Edelmann wurde 13. und verteidigte das gelbe Trikot des Gesamtführenden.
Vielen Dank, Mara Kühner-Tellmann, für diese Informationen vom Sport. Und damit geht auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info für heute zu Ende. Das Team der Sendung wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Im Studio dankt fürs Interesse und verabschiedet sich Claudia Dammann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.